Liebe Schwestern und Brüder, ich hatte ja heute Morgen schon gesagt, dass der Spruch an der Wand geheimnisvoll zusammenhängt mit dem Text, den wir jetzt besprechen. Denn ich hatte vorgesehen, 1. Korinther 4, 1 bis 5 und 1. Korinther 4, Vers 1 ist dieser Spruch an der Wand und Vers 2. Dort steht, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Wir hatten heute Morgen gesprochen über welch ein Herr, Philipper 2, 5 bis 11. Und vorhin im Gebet wurde es ja schon von Bruder Geier gesagt, wir sind nicht von Jesus überwunden, um in frommer, egoistischer Frömmigkeit dem Himmel zuzusteuern, ja? Und den schönen Rosengarten unserer Seele zu pflegen. Und unser Glaubensleben wie so ein Ordenskissen vor uns herzutragen, ja? Seht mal, wie gläubig ich bin. Sondern der Glaube muss sich Luft machen im Bezeugen des Namens Jesu und in der hingebenden Liebe zu anderen, damit es anderen durch uns leichter wird, zum Glauben zu kommen und im Glauben zu wachsen. Dazu sind wir da. Errettet, um zu dienen. Geliebt, um die Liebe weiterzugeben. Dazu der Text 1. Korinther 4, 1 bis 5. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter, Ökonomen über Gottes Geheimnisse. Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, als dass sie treu erfunden werden. Mir ist es aber ein geringes, dass ich von euch beurteilt werde oder von irgendeinem menschlichen Tag. Auch richte ich mich selber nicht, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt, denn der Herr ist es, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr komme. Und der wird das Verborgene des Herzens ans Licht bringen, Finsternis ans Licht bringen und die verborgenen Willensbewegungen des Herzens offenbar machen. Und dann wird einem jeglichen von Gott Lob widerfahren. Vier Punkte dazu. Erstens, welch ein Adel. Wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Dafür halt uns jedermann. Paulus schreibt ja den ersten Korintherbrief, zum Teil in schmerzlichen Auseinandersetzungen mit Brüdern, die seinen Apostelvollmacht bezweifeln. Und sagen, der ist ja im Grunde nicht bei den ersten Aposteln dabei gewesen und der hat sich reingemischt und der verkündigt ein überhöhtes Evangelium und lehrt nicht, dass wir uns beschneiden müssen. All das hatte judaistische Gegner und auch Gläubige aus den Juden, die ihm kritisch gegenüberstanden und so weiter. Und da sagt er immer wieder neu, auch in anderen Dingen, wir sind doch keine Leute, die sich das selber angemaßt haben. Wir sind nichts anderes als Diener Christi. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Der eine hat den Grund gelegt, der andere darauf gebaut. Jeder sehe zu, wie er darauf baue. Mehr sind wir nicht. Diener Christi, durch welche ihr seid gläubig geworden. Jetzt braucht er aber hier bei dem Ausdruck, dafür hat uns jedermann für Diener Christi nicht das Wort Diakonoi. Das gibt es ja im Griechischen, kennen wir ja auch im Deutschen Diakon. Das ist das vertraute Wort für dienen, steht oft im Neuen Testament. Das heißt wörtlich durch den Staub gehen. Konia heißt Staub, Dreck, Dia heißt durch. Ein Diakon, ein Diakonisse ist einer, der für andere und mit anderen um Jesu Willen durch den Dreck geht. So primitiv schlicht ist das ausgedrückt. Durch den Staub gehen für andere. Das brauchen nicht nur Diakonissen mit Hauben zu sein, Diakone mit Berufsausbildung. Unser tiefster Auftrag ist es, mit anderen und für andere um Jesu Willen durch den Staub dieser Erde zu gehen. Auch wenn wir uns dabei die Finger dreckig machen. Um andere nicht liegen zu lassen. Und andere zu locken und zu holen und zu tragen und mitzulieben. Hier steht ein anderer Ausdruck. Hier steht Ruderleute. Das ist aus dem Griechischen, aus der Seemannssprache. Früher gab es ja die Galeerenschiffe, wo Sklaven, die an ihren Ruderplatz angeschmiedet waren, nach dem Takt des Rudermeisters das Schiff in Bewegung brachten und dadurch, dass nun hunderte von Sklaven solches Schiff beruderten, ging das Schiff ja vorwärts. Da braucht Paul sein tiefes Bild, die Gemeinde Jesu ist wie ein Schiff auf dem Weltmeer und darf durch die Mitarbeiter Christi vorangetrieben werden. Der eigentlich Treibende ist ja der Heilige Geist, aber er gebraucht uns. Immer in der Bewegung. Hau, ruck, hau, ruck. Ich weiß nicht, wie die das damals nannten. Sag mal, was für ein tiefes Bild. Paulus sagt von sich und seinen Mitarbeitern, wir sind Ruderleute Jesu, damit das Werk Jesu vorankommt. Jetzt lassen wir das Bild vom Ruderleuten mal weg, aber was gemeint ist, wir sind Schrittmacher des Evangeliums, Vorwärtstreiber. Nicht wahr? Ich habe das in so einem matranischen Urwald kennengelernt, im Silingdun-Tal oben auf dem Berg, dass ein paar Batak-Christen vor uns hergingen und mit einer Sichel so eine Schleise durch das Dickicht des Urwaldes schlugen, damit sie uns den Weg bahnten. So dürfen wir Wegbereiter fürs Evangelium sein. Schrittmacher, Vorwärtstreiber. Paulus schreibt einmal Philipper 1 auf die Frage, wie es ihm im Gefängnis geht. Danke, dem Evangelium geht's gut. Er schreibt nichts von seiner Verpflegung und von den Wärtern, wie die zu ihm sind. Das wäre ja auch interessant gewesen. So, er sagt nur, danke, dass ich hier liege, das dient zur Förderung des Evangeliums. Da steht griechisch prokopä. Dadurch kriegt das Evangelium einen neuen Schubs. Meine Lieben, Jesus will Sie gebrauchen, dass in Ihrer Umgebung das Evangelium einen weiteren Schubs bekommt. Dass das Reich Gottes gefördert wird, dass viel für Jesus und sein Reich dabei herauskommt, in welchem Beruf und Stand Sie auch sind. Also dafür sehe uns jedermann an. Für Vorwärtstreiber, für Schrittmacher, für Ruderleute, für Schubkräfte des Evangeliums. Wie sieht das praktisch aus? Jetzt können wir aus der ganzen Breite des Neuen Testamentes, so aus der Kirchengeschichte das bringen. Es geht mit Herzen, Mund und Händen, dass wir Förderer des Evangeliums sind, wenn wir Kinder Gottes sind. Mit Herzen zunächst. Im Gebet, in der Fürbitte. Denn aller Dienst fürs Reich Gottes muss im Kämmerlein beginnen. In Anbetung, Dank, Bitte, Klage, aber auch Fürbitte. Fürbitte für einen anderen üben heißt, über den Thron Gottes hinweg Kraft zufuhren, ihm zukommen lassen. Fürbitte ist Fernwirkung über den Thron Gottes in das Leben anderer Menschen. Paulus erwartet was davon. Wenn er bittet, sagt, bittet darum, dass uns eine Tür aufgetan werde, dass wir erlöst werden von einem unverständigen Menschen, dann rechnet er damit, dass aufgrund der Fürbitte was passiert, was ohne die Fürbitte der Brüder nicht geschähe. Wir dürfen also mit unserer Fürbitte, mit der Wirkung unserer Fürbitte rechnen, auch wenn wir nichts im Augenblick statistisch feststellen können. Ich bete für manche Menschen schon jahrelang, ohne dass ich was sehe. Ich bete weiter. Ich will nicht müde werden. Hamann, einer der göttlichen, der gläubigen Philosophen, hat einmal gesagt, Gott hat die Fürbitte verordnet, um uns die Würde der Ursächlichkeit zu schenken. Das heißt, dass wir im Leben anderer Menschen eine Ursache des Segens werden. Gott hat die Fürbitte verordnet, um unserem Leben die Würde der Ursächlichkeit zu geben. Und ich bin mal gespannt, welche Menschen ich am Thron Gottes einmal kennenlerne, von denen ich hier gar nicht weiß, die für mich gebetet haben. Denen ich Segenströme verdanke, ohne es zu ahnen. Und Dora Rappert, die Mutter von Kirchhohner, hat das einmal so ausgedrückt, oft kommt zu mir von Himmelshöhen ein Gruß wie stilles Lobgetön. Ein Wort der Hoffnung und der Kraft, ein Glanz, der neuen Mut mir schafft, ein Hauch, der meinen Geist umschwebt. Ich glaub, ein Mensch hat mir's erfleht, und Gott erhörte das Gebet. Das ist wunderbar. Sag's nochmal. Oft kommt zu mir aus Himmelshöhe ein Gruß, wie stilles Lobgetön, ein Wort der Hoffnung und der Kraft, ein Glanz, der neuen Mut mir schafft, ein Hauch, der meinen Geist umschwebt. Ich glaube, ein Mensch hat mir es erfleht und Gott erhörte das Gebet. Fürbitte ist Fernwirkung über den Thron Gottes in das Leben anderer hinein. Ich stelle gleichsam den anderen in die Sonne, indem ich für ihn bete. Unter die besondere Aufmerksamkeit Gottes. Gott könnte ja ohne meine Fürbitte eingreifen, tut auch tausendmal genug. Aber er will uns mitbeteiligen am Segen für andere, sodass wir, ohne groß andere Gaben zu haben, durch Fürbitte unendlich viel Segen stiften dürfen. Üben Sie diese Fürbitte auch, meine Lieben. Oder beten Sie nur für den kleinen Kreis Ihrer persönlichen Anliegen. In einem wachstumsmäßigen Christenleben weitet sich der Horizont der Fürbitte immer mehr aus. Und so habe ich bei meinem Fürbittezettel hunderte von Namen drauf. Vom Bundespräsidenten angefangen, über Pastoren, Diakonissen, schlichte Christen, in anderen Berufen, Richter, Ärzte, alles Mögliche. Die haben mich entweder gebeten oder ich habe ihnen versprochen, für sie zu beten. Neben den anderen, die wir täglich in der Hausandacht so aus dem Herzen und Kopf heraus kennen. Und fortan wird auch hier die Langensteinbacher Höhe mit zu unserem Fürbittekreis gehören. Doch wunderbar, dass man wieder neu was kennenlernt an Brüdern und Schwestern. Martin Buber, ein israelischer Schriftsteller, der hat einmal gesagt, alles Wesentliche im Leben ist Begegnung. Das ist ein wahres Wort. Überlegen Sie mal. Alles Wesentliche im Leben ist Begegnung. Darum ist 80% unseres geistlichen Lebens biografisch begründet. Durch Begegnung. Vom Elternhaus angefangen. Und mit jedem Christen, den ich näher kennenlerne, wird im Mosaik des Bildes Jesu irgendetwas Neues mir noch wieder zugesteuert. Darum heißt es ja auch, nicht wahr? 2. Korinther 3, Vers 18, ihn anschauen im Spiegel des Wortes, werden wir verwandelt in sein Bild von einer Klarheit zur anderen. Werden wir verwandelt, da geht eine Rückkopplung. Wer Jesus im Glauben und Gebet anschaut, das Bild Jesu unter dem Wort, da geschieht eine Rückwirkung, als wenn ich mich in der Sonne, der Sonne aussetze an der See. Das ist unmöglich, dass ich nicht rot und braun werde, wenn ich mich der Sonne aussetze. Da geschieht etwas. Ihn anschauend im Spiegel des Wortes werden wir verwandelt. Ein Sprichwort in der Philosophie heißt, wir werden verwandelt in das, was wir lieben. Darum ähneln sich Eheleute im Alter oft. Nach 50, 60 Jahren gleichen sich. Nicht, dass sie nun genau kosmetisch gleich aussehen, sondern durch das Liebende verwandelt werden, kommen gewisse Ähnlichkeiten in das Leben hinein. Ist doch wunderbar. Also, dafür hat uns jeder Mann, für Diener Christi, von Herzen, Gebet und so weiter, Mund und Händen. Mit dem Munde, da ist das Zeugnis gemeint. Ach, da könnte ich Ihnen Beispiele erzählen von urwüchsigen Christen, die Gabe hatten, einfach so in dieser Welt der Tisch und Bänke, im Omnibus, im Marktgewühl, auf der Straße, in der Fabrik, von Jesus zu sprechen. Mancher hat dabei eine große Freimütigkeit gehabt, die ich nicht so habe. Ich denke an einigen unter Ihnen, dieser bekannt, Kaspar Moos hieß der. Der war, wo er ging und stand, ein Evangelist. Der fand einfach so einen Text dazu. Der sagte, ich muss es sagen. Ich muss den Menschen Jesus bezeugen, den Retter und Herrn. Ist nicht jedem gegeben. Meine Mutter war eine priesterliche Christin, aber hatte nicht die Gabe so, wo man sagen, das vielseitig zu sagen. Aber sie durfte es mehr ausleben, verstehen Sie das? Sie war eine betende Frau und hat uns den Weg zum Glauben leichter gemacht. Hat viel stillen diakonischen Dienst getan, mit Herzen, Mund und Händen. Aber zum Beispiel in der öffentlichen Gebetsgemeinschaft, konnte sie nicht so laut beten. Sie hatte die Scheu, dass sie vor den Ohren anderer schön betete. Versteht ihr das? Eine Scheu vor Gott. Ich ermutige alle zu beten, auch in der Gebetsgemeinschaft. Aber zensieren Sie nicht Leute, die es nicht so können. Wir haben in unserem Gebetskreis in Lüdenscheid eine Ärztin, die vor Jahren, als ich immer wieder einlud dazu, Bibelkreis, sagte, sagen Sie mal, muss man da auch öffentlich beten, wenn man an dem Gebetskreis teilnimmt? Ich sage, nicht. Die nimmt immer teil, aber hat noch nicht öffentlich gebetet. Und ist doch eine Beterin, eine Priesterin. Also vorsichtig. Und andere, die können sofort so losbeten, verstehen Sie? Gibt es auch Gebetsexperten, muss man auch vorsichtig sein. Herr, erbarme dich, dass ich nicht aus der Pistole schieße, verstehen Sie das? Sondern ich bin vor dem Herrn. Also ich wollte nur sagen, so war meine Mutter veranlagt. Und trotzdem eine priesterliche Christin, war auch eine Mitarbeiterin Gottes. Wieder Kasper Moos. Der konnte auch mal ein bisschen übereifrig sein. Einmal war er in meinem Café in Lüdenscheid, da bediente ihn eine junge Kellnerin. Und da fragte er, kennen Sie den Herrn? Nein, sagte sie. Na, dann wollen wir beten, sagte er. Kniet er mit ihr nieder, da im Café. Und das war eine Christin. Die hatte nur gemeint, ob sie ihn kennte, nicht wahr? Er gesagt, in der dritten Person. Die hatten Heiland lieb. Kennen Sie den Herrn bei einem christlichen Café sonst? Sieh mal, das kann doch mal so ein bisschen über die Hutschnur gehen. Deswegen vorsichtig. Bekehr dich oder ich schieße, das ist nicht gut. Verstehen Sie das, ja? Ich sage mal ein bisschen massiv. Das ist nicht gut. Man muss auch alles seine Zeit lassen. Locken. Lockende Liebe. Nicht mit dem Überfallkommando kommen. Spurgeon sagt einmal, es gibt Leute, die haben den Revolver der Bekehrungseifer immer in der Tasche bei sich. Das ist nicht gut, sagt er. Verstehen Sie das? Die werbende Liebe weiß zur rechten Stunde den Tag und die Stunde. Die werbende Liebe. Also, schrittmaches Evangelium mit Herzen, Mund und Händen. Vor allem der diakonische Dienst dann auch, der oft sich so auswirkt, dass einer ohne große Worte aus der Liebe Jesu heraus handelt und ein anderer nachher fragt, wie kommst du dazu? Was treibt dich? Was motiviert dich dazu? Was setzt dich in Bewegung? Was sensibilisiert dich da bei dir? Und dass er dann auf einmal merkt, der hat was anderes, das möchte ich auch haben. Dass er Heimweh nach Jesus bekommt, nach dem Frieden mit Gott, nach der Kraft, aus der wir leben, nach der Zuversicht, die wir haben dürfen. Das ist eine. Dafür halt uns jeder Mann für Schrittmachers Evangelium und dann steht da als für Haushalter über Gottes Geheimnisse. Steht im Griechischen das Wort Ökonomen. Der Ökonom war der Obersklave im antiken Haushalt. Der hatte die Einteilungsvollmacht. Der war auch Sklave, aber er teilte die Einzelsklaven ein. Du gehst heute mit der Herrin zum Markt. Du gehst mit den Kindern in die Schule, der andere. Du gehst auf den Acker, du versorgst das Vieh im Stall und so weiter. Er hatte Einteilungsvollmacht. Und so hat der Herr Jesus in seiner Gemeinde, in seinem Reich, auch Leute manchmal beauftragt, die für andere Aufsichtsvollmacht haben. Das braucht aber nicht nach außen bloß so sein, dass einer also mal ein Direktor ist oder Oberdiakon, sondern dass der Herr mir Sorgen und Aufgaben und Anliegen aufs Herz legt, von denen der andere gar nicht weiß, die ich in der Fürbitte oder in der seelsorgerlichen Begegnung mit ihm ausübe. Ökonomen über Gottes Geheimnisse. Jetzt wollen wir einen Augenblick mal darüber nachdenken, was das heißen kann. Wird ja unser Leben verglichen mit einem Haushalt? Das sind ja allerlei Sachen. Ich helfe meiner Frau immer mittag spülen, seit ich im Ruhestand bin. Dann weiß ich ja, was da alles für Kleinkram dabei ist. Ja, jeden Mittag neu, alle Tage wieder. Das gehört dahin, die Löffel kommen dahin, die Tassenteller dahin, der Schaumlöffel kommt dahin und so weiter. Hat alles seine Ordnung in einem richtigen Haushalt. Und dass der Haushalt funktioniert. So ist unser, ihr und mein Leben ein Haushalt, bei dem Gott ganz bestimmte Gaben und Grenzen anvertraut hat. Kommen wir gleich drauf. Haushalt über Gottes Geheimnisse. Was ist das größte Geheimnis Gottes? Das ist Jesus Christus. 1. Timotheus 3,16. Kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschien den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das Wunder der Menschwerdung Gottes, das große Geheimnis, Christus für mich. Das war das Erste, was ich fasste nach der Bekehrungsstunde bei Karlheim. Später dann Christus in mir, dann Christus über mir, dann Christus durch mich, dann Christus vor mich, der präexistierte. Es erweiterte sich immer mehr das Christusbild. Das Erste war Christus für mich. Er starb für mich auf Golgatha. Also, dass mir Gott durch seinen Heiligen Geist unter dem Wort in der Gemeinschaft der Kinder Gottes Licht gibt über die Person Jesu im wachsenden Maße. Und dass im Haushalt, meinem geistlichen Haushalt, ich immer mehr Erkenntnis über Christus gewinne. Das andere, mein Vikariatsvater Erich Schnepel, der 92 ist, im Rollstuhl sitzt oder im Bett liegt, aber noch geistig frisch, der sagt, neben Jesus ist seine Gemeinde das Kostbarste. Er meint natürlich neben Jesus im Worte Gottes. Aber daneben ist die Gemeinde Jesu das Kostbarste auf Erden. Da ist was dran. Neben dem dreieinigen Gott. Denn in jedem Christen ist mir gleichsam ein Signal gegeben, dass Jesus lebt. Und es können Zeiten kommen im eigenen Glaubensleben, da bin ich selber so müde. Da hat Luther gesagt, da ist der Christus im Munde des Bruders stärker als der Christus im eigenen Herzen. Verstehen Sie das? Der Christus im Munde des Bruders, der mit mir spricht, ist dann stärker als der Christus im eigenen Herzen. Er gebraucht ein merkwürdiges Bild. Und es darf gleichsam jeder andere für mich ein Ausrufungszeichen dafür sein, dass Jesus lebt. Darum steht in der ältesten Kirchenordnung der Didache, die 112 nach Christus erschien, suche täglich das Angesicht der Heiligen, damit du unter ihren Worten Atem schöpfst. Das ist das Zweite, dass ich die Gemeinde Jesu immer mehr kennenlerne, in ihrer Vielästigkeit, in ihrer Vielgestaltigkeit, in ihrem vielstimmigen Chor, und dass ich nicht glaube, nur in meiner kleinen Glaubensherberge wäre die Wahrheit aufgehoben. Wie sagt Zinzendorf, wir glauben ja in Wahrheit nicht, Gott sei bei uns alleine. Wir sehen, wie so manches Licht auch anderen Orten scheine. Da pflegen wir uns dann zu freuen und niemals um zu sperren. Wir haben einen Erbverein und dienen einem Herrn, aber mit vielen Untergruppen, so wie der Leib Christi viele Glieder hat. Und der ganze Christus ist der ganzen Gemeinde Christi durch den ganzen Heiligen Geist offenbar und wird es einmal in der Ewigkeit erst ganz sein. Darum hieß ja heute Morgen in der Schriftlesung, die unser Bruder Mössinger gelesen hat, auch dass wir erkennen mit allen Heiligen, nicht ich allein persönlich, Paul Deitmig, sondern wir erkennen mit allen, wie gesagt, der Breite, Länge, Höhe und Tiefe, die ganze Geografie, die Raumweite des Heiles Jesu, will der Herr mir in viel Gemeinschaft unter dem Wort und unter dem Worte Gottes, auch im persönlichen Umgang mit dem Wort, schenken. Dass ich haushälterisch wie ein treuer Verwalter mit dem Erkannten aus Gottes Wort und in der Gemeinde Erkannten umgehe. Dass mir die Begegnung mit manchem Christen einen heiligen Entschluss in mir reifen lässt, das könntest du auch anpacken. So könntest du es auch sagen. So könntest du singen. Ich habe durch das überzeugende Singen von Christen in Chören viel empfangen für mein eigenes Glaubensleben. Wollen doch mal ehrlich sein, wir singen doch manchmal unsere Glaubenslieder, als wenn wir zum Finanzamt müssten, ja? Stimmt das nicht? In dir ist Freude. Ich entschuldige es mal so. Jetzt meine ich nicht, dass wir künstlich Keep Smiling machen, das wäre ja total verkehrt. Aber Nietzsche sagt im Zarathustra, können Sie nachlesen, Zarathustra, einen der letzten Seiten, Erlöster müssten Sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ich denke das manchmal, wenn ich das schon mal so sehe, wenn so die Popsänger singen. Mensch, die singen von irdischen Dingen mit einem Engagement,
dass man heimlich neidisch werden könnte. Und wir haben doch ganz was anderes zu besingen. Schönster Herr Jesu, in dir ist Freude. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Da geht doch das Herz in die Wupper, wenn man das im Text wirklich bedenkt, was wir an unserem Herrn haben. Und so kann man, so wird man innerlich impulsiviert und angesteckt durch das Beispiel von Brüdern und Schwestern. Und der Herr sorgt dafür, dass diejenigen Christen, die sie brauchen, zur rechten Zeit in ihrem Leben erscheinen. Dafür sorgt der Herr. Uns gehört etwas zu der besonderen Führung in meinem Leben, dass ich eben durch Allianzvorstand und Allianzsache viele Christen und viele, darf ich einmal sagen, Blutgruppen der Kinder Gottes kennengelernt habe. Und viele Farben, gleichsam auch Farben, Konzepte des Lichtes Gottes kennengelernt habe in den verschiedensten Glaubensherbergen. Und dass wir doch ja nicht in ein falsches Kästchendenken verfallen und denken, nur bei uns wäre es richtig. Und bei dem anderen, weil es da anders ist, wäre es, sondern dass wir aufgeschlossen werden. Je älter ich werde, umso mehr verliere ich das geistliche Zensieren. Meine Lieben, manche haben mehr im Laden als im Schaufenster. Verstehen Sie das Bild? Das habe ich als Pfarrer bei Gemeindebesuchen oft gesehen. Manche haben mehr im Laden als im Schaufenster. Und mancher trillert die Liebe des Lammes und ist eine wahrhaftige Brennnessel. Das war auch das Sehen, ja? Vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig. Es hat auch nicht jeder die Art, in der gewählten Sprache sich auszudrücken. Ich kenne einen Pastor, wenn ich Geburtstag habe, dessen Brief ist immer eine Predigt, wenn der so schreibt. Gut gemeint, geistliche Predigt, wenn der zum Geburtstag schreibt. Und dann etwa der Präses des Gnadauer Verbandes, Pfarrer Kurt Heimbucher, ist im Namen nach bekannt, ja, der schreibt, es grüßt dich mit herzlichsten Segen, wünsche dein immer an dich denkender Freund Kurt Heimbucher, der Papst in Gnadau ist und zugleich der größte Trottel des 20. Jahrhunderts. Ist doch herrlich, ja? Der kann sich über sich selbst kaputt lachen. Das ist für mich eine Erfrischung. Dies würde niemals aus der Feder des anderen Bruders kommen. Jetzt dürfen Sie aber nicht den Kurt Heimbucher nachmachen. Der ist kein oberflächlicher Kumpel. Er ist ein tiefgläubiger Mensch, aber zugleich ein Gehilfe der Freude. Und das äußert sich auch in Gestalt des irdischen Freudemachens. Das habe ich mal so behalten, wie ich in einem Trauernhaus war, von einem Studienrat, eine Reihe von Kindern. Und da sagten die Kinder so weinend zur Mutter, jetzt kriegen wir nie mehr von auswärts einen Kartengruß. Das habe ich mir gemerkt. Der Vater hatte immer, weil er mal viel auswärts war, Kartengruß angeschrieben. Den Kartengruß habe ich übernommen, jahrelang. Wo ich auswärts war, schrieb ich den Kindern, wo ich nie mit ihnen verwandt war, eine Karte. Und das wuchs sich dann nachher so aus, dass ich hunderte von Karten auf den Urlaub geschrieben habe. Dass meine Frau dann manchmal schimpfte, sagte, kannst du nicht da dauernd Karten schreiben? Aber ich weiß, ich meine, in guter Meinung schimpfte sie mich aus, aber ich weiß, was ein Kartengruß bedeutet. Als ich 43 an der Ostfront war, war Muttertag, da wurde ich auf einmal erinnert an eine Frau, deren Mann ein paar Monate vorher gefallen war, der war Diakon vom Beruf, hatte 6 Kinder. Da hieß sie mir, schreib ihr doch eine Karte. Ich schrieb eine Feldpostkarte zum Muttertag. Nach 4 Wochen bekam ich eine Antwort, ihr lieber Gruß zum Muttertag war der einzige, den ich bekam. Eine Witwe-Mutter von 6 Kindern. Er war mir ein tröstliches Zeichen dafür, dass Gott die Witwen und Waisen nicht vergisst. Sehen Sie mal, das ist dann in Gottes Augen genauso wichtig, als wenn er einer 8 Tage evangelisiert und sein Gesicht von allen Plakatsäulen kommt. Verstehen Sie das? Denn vor Gott, da kommt gleich drauf, wiegt was anderes als dieses Imagepflege und das nach außen und so weiter. Also, Haushalter über Gottes Geheimnisse. Das heißt als drittes unter dem Haushalter sein, dass ich das Geheimnis meiner Platzanweisung voll ausschöpfe. Denn das Wort Oikonomia, das kann man auch mit Platzanweisung, Gabenzuteilung, Zuschnitt übersetzen, mit allem Möglichen. Jeder von uns hat einen ganz bestimmten geistlichen Haushalt von Erkenntnissen und Erfahrungen. Der wird gebildet aus dem Segenserbe vielleicht des Elternhauses, der Kindheit, der Jugend, aus Begegnungen mit anderen Christen, aus Erfahrungen, Lesen von Büchern, Biografien und so weiter und so weiter. Still über der Bibel reichert sich mein Leben an wie ein Haushalt. Und dass ich mit diesem geistlich mir von Gott anvertrauten Haushalt seelsorgerlich umgehe, das ist wichtig. Und mit meinen Gaben und Grenzen, Gott erwartet nicht, dass ich in der Art von Karl Hiller oder von Johannes Adolf Hiller oder von Professor Köberle oder von Johannes Busch oder Kurt Heimbucher dem Herrn diene, sondern dass ich mit meinen Gaben und Grenzen, mit meinem Zuschnitt ihm diene. Das erwartet er. Haushälterisch damit umgehen. Sehen Sie das, wenn ich so denke, jetzt aus der Geschichte der Kirche Christi. Vor 2 Jahren feiern wir das Lutherjahr. Voriges Jahr Spörtchenjahr, dies Jahr das Bachjahr. 3 Personen aus dem Werk Jesu, ganz verschieden Zuschnitt. Luther der Reformator, Spörtchen der Evangelist, dieser Draufgänger, Bach der Lobsänger Gottes. Und alle 3 haben auf ihre Weise das Evangelium weitergegeben mit ihren Gaben und Grenzen. Und so erwartet der Herr von uns, dass wir mit den uns gegebenen Gaben und Grenzen, mit der uns geschenkten Diktion und Art und Weise ihn ehren durch Vertrauen. Und dass das Wort wahr wird, was Hudson Taylor gesagt hat, es kommt darauf an, dass von Gott gerufene Menschen an dem von Gott gestellten Platz auf die von Gott geschenkte Weise Gottes Auftrag zu Gottes Ehre erfüllen. Nochmal, es kommt darauf an, dass von Gott gerufene Menschen an dem von Gott gestellten Platz auf die von Gott geschenkte Weise Gottes Auftrag zu Gottes Ehre erfüllen. Darauf kommt es an. Also der Adel der Mitarbeiter Gottes, Schrittmacher des Evangeliums, stille, gewissenhafte Haushalter über Gottes Geheimnisse. Auch über Geheimnisse, die mir Gott im Blick auf andere anvertraut. Sodass ich mit Gott über andere Geheimnisse habe, die ich in der Fürbitte meinem Gott sage. Ich kann manchmal einem anderen nicht das sagen, was ich ihm sagen möchte, aber ich kann es dem Herrn sagen. Was sucht man nun nicht mehr an den Haushalten, als dass sie treu erfunden werden? Jetzt möchte ich Ihnen das hohe Lied der Treue plastisch machen. Unter uns ist der Bruder Georg Beer mit seiner lieben Frau. Der hat mir von seinem Vater erzählt, der war Schneidermeister vom Beruf in Wuppertal. Der hat Sonntag für Sonntag 12 Jahre lang als Blaukreuzler einen Trunkgebundenen besucht. Ihm hat man eine Stelle besorgt, Arbeitsstelle, alles mögliche unter die Arme gegriffen. 12 Jahre Sonntag für Sonntag. Bis es bei dem einschlug und er trocken wurde und er auch ein Seelengewinner und Blockhäusler wurde. 12 Jahre Sonntag für Sonntag. Das ist Treue. Unter den Augen Jesu, von der Öffentlichkeit nicht groß, proklamiert, den Dienst für Jesus tun. Je älter ich werde, umso kostbarer wird mir der Dienst der stillen Bauleute Gottes. Ich kenne eine Christin in Lüdenscheid, die seit Jahrzehnten Einsamen und Kranken einen Kartengruß zum Wochenende schreibt mit einem Bibelwort. Da warten die drauf. Einfach als Trost, denn für Angefochtene und Einsame ist wiederholte Tröstung eine Erquickung besonderer Art. Was sind wir für reiche Leute? Treue unter den Augen Jesu, ohne dass an die große Glocke kommt. Oder ich denke an eine andere Dame, die einer Kranken jeden Morgen um 10 Uhr Anruf macht. Nur kurz sagt, wie geht es dir? Vielleicht das Losungswort sagt. Jeden Morgen. Was können wir mit dem Telefon für Dienste tun, meine Lieben? Ist doch reiche Leute. Es kommt darauf an, dass ich mit meinen Gaben und Grenzen in meiner Platzanweisung treu bin unter den Augen Jesu. Es gibt auch das andere, was mir einmal ein Kaufmann sagte. Er sagte, es gibt Leute, die dienen dem Herrn gern an hervorragender Stelle. Das ist ein bitteres Wort. Meine Lieben, welche Versuchung, dass ich mich selber an die Wand spielen will.
das selber Image pflege, gebrauche. Was brauchen wir immer neu? Die tiefe Durchreinigung vom Heiligen Geist unter dem Wort, dass wir einfältig bleiben, dass ich mir nicht im Namen Christi, im Reiche Gottes einen Namen machen will. Schenkt mir das Gott den Namen, dann will ich es demütig ertragen. Aber meine Lieben, den Demütigen gibt Gott Gnade. Dieser Kaufmann, der dieses etwas scharfe Wort sagte, den traf ich eines Morgens, lag er im Bett, krank, hatte so eine Klatte bei sich. Ich sag, was ist da dann drin? Sagt, das sind die Namen derer, für die ich jeden Tag bete. Morgens von 5 bis 6 ein Kaufmann. Ich sag, wie viel sind das dann? Über 500. Kann man nicht kopieren. Über 500 Namen standen in seiner Fürbitteklatte, für die er jeden Morgen von 5 bis 6 Gott anrief. Treue im Kleinen. Sucht man nicht mehr an den Haushaltern, als dass sie treu erfunden werden. Treu im Kleinen. Darum gibt es im Weiglaus in Essen, was ja unter der Leitung von Pfarrer Wilhelm Busch lange stand, dann zuletzt Ulrich Bazzani, ein Abkürzungswort TIK, TIK, das heißt Treue im Kleinen. Dass beim Sportspiel in der Jugend, im Jugendhaus Weiglaus nachher die Fußbälle gesäubert werden. Da sind ein paar für verantwortlich. Es ist genauso wichtig, als wenn sich einer für die Bibelstunde vorbereitet. Dass die Stühle gesäubert werden. Genauso wichtig. Denn der Herr sieht doch das, was in Einfalt treu geschieht und treu getan wird. Auch im kleinen Rahmen. Und er wird an seinem Tage die Treue segnen und werten. Die Kinder Gottes kommen ja nicht mehr ins allgemeine Weltgericht von Offenbarung 21. Aber in das treue Gericht, erst 2. Korinther 5, Bema Christu, der Preisrichter Ton Christi, wo der Herr uns, die Erretteten, die das jüngste Gericht hinter sich haben, um Jesu willen durch den Glauben, durchs Kreuz Jesu, die der Herr auszeichnen wird durch Frucht bringen in Treue. Dadurch, dass es durch sie anderen leichter wurde, zum Glauben zu kommen, im Glauben zu wachsen, im Leiden sich zu bewähren. Das ist das Zweite, der Wertmaßstab für die Knechte Gottes und die Mitarbeiter Gottes, die Treue. Jetzt kommt das Dritte, ich fasse mich jetzt kürzer, die innere Reinigung der Motive. Da schreibt Paulus, weil ja ihm unterschoben wird, er will sich nur einen großen Namen machen, er gibt an mit dem Namen Apostel, sagt er, mir ist ein geringes, dass ich von euch beurteilt werde oder von irgendeinem menschlichen Dach. Der Herr ist es, der mich richtet, der ins Verborgene sieht. Und darum ist so unendlich wichtig das Gebet, Herr, reinige meine Motive, jeden Tag neu, auch im Dienst für Jesus, reinige meine Motive. Tue ich das, um mir einen Namen zu machen? Tue ich das, um einen anderen zu bestechen, vielleicht in ungeistlicher Weise? Tue ich das, um irgendwie gut Wetter für mich zu machen? Oder tue ich es aus der Einfalt? Steht in 1. Petrus 5 in den Regeln für die Hirtenleute Jesu, die Unterhirten des Großhirten Jesus. Ihr Presbyter, sagt er, der Apostel Petrus, weidet die Herde Christi, die euch anvertraut ist, nicht um schändlichen Gewinns willen, um da irgendwie klammheimlich sie Geld zu besorgen oder um in der Ehre ein bisschen zu steigen. Auch nicht, die übers Volk herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde, Typen der Herde. Sagt man ja heute in der Sprache der Jugend, das ist mein Typ, nicht? Ist gemeint so irgendwie, da richte ich mich etwas nach aus. Das ist so mein Beispiel. Werdet Typen der Herde. Meine Lieben, lass wir darum beten, dass wir, darf ich es einmal sagen, wie Paulus sagt, dass es bei uns etwas duftet nach dem Flieder des Evangeliums. Ihr seid ein Wohlgeruch Jesu Christi unter den Menschen, sagt Paulus. Wenn er irgendwo Flieder ist, da brauch mir nichts einer zu sagen, das rieche ich, aber ach, da ist Flieder. So bin ich zigmal Christen begegnet, denen ich es abgespürt habe, dass etwas vom Duft der frohen Botschaft von ihnen ausging. Ein andermal, da heißt es, gestern hat ja Dr. Thyssen das auch etwas deutlich gemacht, gestern Abend der Bibelarbeit, nicht, dass wir eine Bedeutsamkeit für andere werden können. Paulus sagt einmal, durch der Frauenwandel ohne Wort sollen ihre Männer gewonnen werden. Durch der Frauenwandel ohne Wort. Nicht, dass die bewusst das Evangelium verschweigen, aber durch ein im Alltag ausgelebte Liebe Jesu geschieht eine Prägung, geschieht, dass das Heimweh aufbricht bei anderen. Ich möchte auch so leben, so glauben, so danken, so unbesorgt vertrauen dürfen. Sie Leute heimlich neidisch werden auf unseren Heiland, auf unser Vertrauen zu diesem Herrn, auf unseren Frieden mit Gott. Sie gelockt werden, ist was Wunderbares. Gott will durch uns andere locken in den Friedenstand der Kinder Gottes. Also darum Reinigung unserer Motive. Herr, lass alles verbrennen, wo ich in deinem Dienst mich selber suche. Schreibt ja Paulus ganz nüchtern. Er sagt, von Mitarbeitern, die auf dem Fundament Jesu leben, 1. Korinther 3, einen Grund kann niemand legen, aber die auf diesem Fundament Heu und Stoppel aufbauen, die werden selig werden, aber gleichsam wie durchs Feuer mit nackter Haut. Und andere dürfen wertbeständig an Gold und Silber bauen. Und solches wertbeständig in Gottes Augen wird das sein, was in einfältiger Treue unter den Augen Jesu getan wurde. Darum hat ja Wilhelm Löhe den Satz gesagt, Einfalt soll die Passion meines Herzens sein. Einfalt soll die Passion meines Herzens sein. Jetzt noch das letzte und vierte. Merkwürdig steht auf einmal, dann wird einem jeglichen von Gott Lob widerfahren. Ich dachte, da müsste eigentlich stehen, da wird Gott nun einen jeden zur Rechenschaft ziehen. Hätte ja auch da stehen können. Aber jetzt wird gleichsam das Ganze nochmal ins Positive geweckt. Dass bei den Mitarbeitern Gottes, den Schrittmachern des Evangeliums, den Haushaltern, über den von Gott anvertrauten Haushalt ihres Lebens, einmal der Herr selber sein Danke sagen wird, wird Lob widerfahren. Stell mal vor, da werden Menschen, Kinder Gottes, vor dem Angesicht Gottes, aus dem Munde Gottes ein Lob bekommen. Ei, du frommer und getreuer Knecht und Magd, bist über wenigem du treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Das heißt, der Herr wird uns mit Regierungsaufträgen im tausendjährigen Reich und in der neuen Welt Gottes beauftragen. Aber nicht Regierungsaufträge im Sinne, dass wir dann noch andere wieder neu bedrücken oder was, sondern das wird, ist ja was Kostbares, wenn man für andere Menschen eine stille, von Gott geschenkte Aufsichtsvollmacht haben darf, ohne dass das vielleicht andere wissen, im Gebet ausüben darf. Dass ich weiß, ich bin noch für andere etwas von Bedeutung. Steht in einem Zeitstück von Sartre, dem Existenzialphilosophen, dass jemand sagt, ich wäre so gerne jemand irgendwie unentbehrlich gewesen. Und jetzt komme ich mir vor wie ein ausgelaufenes Ei. Schrecklich, das Urteil eines Menschen, der keinen Frieden mit Gott hat, der nur sich selber und die paar Dinge so sieht, die im Irdischen da sind. Ich wäre so gerne irgendjemand unentbehrlich gewesen. Nun komme ich mir vor wie ein ausgelaufenes Ei. Ein Christ braucht sich nicht vorkommen wie ein ausgelaufenes Ei, sondern darf wissen, dass er nicht umsonst in der Platzanweisung lebt mit den Gaben und Grenzen, die Gott ihm anvertraut hat. Und dass er Frucht bringen darf. Und Früchte, hat Schlatter gesagt, sind Menschen. Früchte sind Menschen, die einmal am Throne Gottes dafür danken, dass wir gelebt haben. Und darin wird, glaube ich, das Lob Gottes bestehen. Dass Gott an jenem Tage Menschen auftreten lässt, die Gott dafür danken, dass sie ihnen begegnet sind. Deswegen schreibt der Paulus an die Philipper, ihr seid unser Ruhm an des Herrn Jesu Tag. Eure Existenz am Throne Gottes, als Kinder, Errettete, Erben Gottes, ist ein Ausweis
dass unser Dienst, unser Glauben nicht umsonst war. Ihr seid unser Ruhm an des Herrn Jesu da. Das gehört nicht mit zum Seligwerden, sondern das gehört mit zum Beschenktwerden für die Säeleute und Bauleute Gottes. Ist doch was Wunderbares. Und ich schließe mit einem Abschiedswort, das einer der Gefangenen, Mitgefangenen im russischen Gefangenlager Moskau zu mir sagte. Ich kam im September 48 nach Haus. Paul, ich habe einen Wunsch, dass einmal am Throne Gottes ein paar Menschen da sind, die Gott dafür danken, dass ich gelebt habe. Ich kenne solche Menschen, für die ich Gott jetzt schon danke, dass sie mir in Kindheit, Jugend und Mannesalter begegnet sind und mit mir gelebt haben, in meiner Nähe waren. Nicht erst am Throne Gottes danke ich Ihnen jetzt schon. Kennen Sie auch solche? Gehören Sie vielleicht auch zu solchen, für die Gott andere danken? Es wäre wunderbar. Das sind die Menschen, die uns Gott gegeben, die durch die Wüste dieser Erde wandern und Brunnen graben für ihr eigenes Leben und tragen volle Krüge zu den anderen. Ihr stilles Leben aber führt zum Segnen. Fließt doch ihr Quell weit ab vor aller Zeit. Und wer in seinem Leben ihnen darf begegnen, merkt's heute, morgen und in Ewigkeit. Wiederhole den Vers nochmal. Das sind die Menschen, die uns Gott gegeben, die durch die Wüste dieser Erde wandern und Brunnen graben für ihr eigenes Leben und tragen volle Krüge zu den anderen. Ihr stilles Leben aber führt zum Segnen, fließt doch ihr Quell weit ab vor aller Zeit. Und wer in seinem Leben ihnen darf begegnen, merkt's heute, morgen und in Ewigkeit. Amen.